ARD. Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Wir schauen, was so jede Woche Absurdes, Verrücktes, Ekliges manchmal auch, hat sich irgendwie hier so eingebürgert. In der Wissenschaft passieren oft eklige Sachen. Alles so im Forschungs- und Wissenschaftsbereich passiert und holen das ab und bringen es zu euch. Und das machen heute ich, Sina Kürz, und meine bezaubernde Kollegin Charlotte Krieser. Hallo, herzlich willkommen im Fernsehgarten.
So, jetzt bitte Musik einspielen.
Ja, genau.
Da fällt mir jetzt überhaupt keine sinnvolle Überleitung zu ein, Sina.
Sowas brauchen wir doch hier auch gar nicht.
Ja, genau.
Was hast du so mitgebracht?
Ah, aber ich habe noch was, weil du gerade sagtest, ja, wir haben doch, manchmal haben wir eklige Sachen. Erinnerst du dich an unsere Ekel-Spezialfolge?
Ja, ich erinnere mich und ich werde sie auch wenn ich sie vergessen möchte, werde ich sie wohl nie vergessen.
Genau. Ekelerinnerungen, Teenie-Körpergeruch, Wahlkacke. Und wir haben auch kurz darüber geredet, dass Nilpferde ihren Kot mit dem Schwanz verwirbeln, um andere Männchen abzuwehren. Ja. Und unser treuer Hörer Gerhard aus Bolanden hat uns genau zu dem Thema dann eine Sprachnachricht geschickt.
Guten Morgen, ihr Lieben. Hier ist mal wieder der Gerhard aus Bolanden. Ich war vor einiger Zeit mal im Kölner Zoo und die haben dort im Innenbereich ein riesengroßes Becken mit großen Glaswänden, wo Flusspferde drin leben. Und das Wasser ist ziemlich trüb und da muss man sich schon ziemlich dicht an die Scheibe stellen, um was zu sehen. Ab und zu taucht dann auch mal ein Gesicht auf und als ich dann dort war, drehte das Gesicht sich um und sagte seinen Allerwertesten und kackte dann voll ab Richtung Scheibe. Es hätte nicht viel gefehlt und das Zeug wäre auch noch oben drüber geschwappt. Das wäre dann auch mal ein Ekelmoment gewesen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht weiter so. Tschüsschen.
Gerhard, wir freuen uns sehr, dass du trocken geblieben bist. Und wir freuen uns auch, wenn ihr euch meldet mit Geschichten, eklig oder nicht eklig, mit Themenideen, eklig oder nicht eklig, mit Nerdwitzen. Naja, vielleicht dann nicht ganz so eklig. Mal gucken. Unsere Kontaktdaten stehen hier in den Shownotes. Aber nochmal zu heute. Sina, ich habe gleich den ultimativen Tipp für dich und für alle anderen, die manchmal einfach stinkwütend werden und dann nicht so richtig wissen, wohin damit. Denn Forschende aus Japan haben eine todsichere Methode rausgefunden, wie wir das loswerden. Erzähle ich dir gleich.
Ja, das trifft sich sehr gut, denn ich habe das passende Thema dazu. Bei mir geht es um Autofahren.
Oh.
Also super Kombi. Fährst du Auto, Charlotte? Also,
sehr selten. Also ich besitze kein eigenes Auto. Aber ich fahre sehr viel Fahrrad und das ist mein Hauptverkehrsmittel. Ah. Und da werde ich auch manchmal sehr wütend über die Autofahrenden, überraschenderweise.
Im Endeffekt ist es ja egal, wie man sich durch den Straßenverkehr bewegt. Sobald man in dieses Universum eintritt, ist Wut vorprogrammiert. Aber hörst du irgendwas dabei? Also hörst du irgendwas auf Kopfhörern, dann so Podcasts oder Musik oder
nee.
Was machst du?
Ich habe da beim Fahrradfahren, also beim Fahrradfahren nicht. Da habe ich immer total Schiss, dass ich irgendwie so Sachen um mich rum nicht mitbekomme, weil es halt eh so gefährlich ist.
Das darf man, glaube ich, auch gar nicht, ne?
Doch, darf man. Mit einem Kopfhörer darfst du. Also mit einem Knopfhörer darfst du. Du musst halt dafür Sorge tragen, dass du, oder ich glaube, es ist nicht vorgeschrieben, ob es jetzt ein oder zwei sind, du musst aber gewährleisten, dass du noch mitbekommst, was um dich rum passiert. Aber beim Autofahren, ja, ich bin echt so eine Radiohörerin im Auto. Also ich höre sonst nicht mehr so viel Radio, aber sobald ich mich in ein Auto setze, freue ich mich, wenn ich hier den Sender...
Machst du sofort SWR 2 und SWR 1 an?
Ja.
Ja, machst du. Sag einfach.
Das kriege ich ja bei mir in Köln nicht rein.
Also, ja.
Also da höre ich dann das ist Pendant schön. Dazu, genau. Ja.
Das ist auf jeden Fall gut, weil Radio spielt ja meistens so auch ein bisschen Mainstream, je nachdem, welchen Sender du hörst. Es geht eigentlich um Musik, ne? Also Aha. Es geht ja darum, dass viele Leute Musik hören beim Autofahren. Ja. So. Und ich habe einen Artikel gefunden von der Website autotrade.co.uk. Ist egal, was
also,
es ist. Es ist
so eine kleine wissenschaftliches Webseite. Fachpaper, ne?
Ja, absolut, absolut. Kleine wissenschaftliche Websites, wo du vor allem auch Autos leasen kannst, auch sehr wissenschaftlich. Ist auch egal, was diese Website macht. Was sie für uns da gemacht haben, ist ganz witzig. Sie haben eine kleine Mini-Studie starten lassen, um zu schauen, bei welcher Musik man sich im Straßenverkehr am allerbesten konzentrieren kann.
Oh, das ist natürlich sinnvoll. Ja, okay.
Das ist total sinnvoll. Und ich habe mir das mal angeguckt. Diese Studie haben die folgendermaßen ablaufen lassen. Sie haben Probanden genommen und haben denen einen standardisierten Gefahrenwahrnehmungstest also mit denen durchgeführt. Auf Englisch heißt er auch Hazard Perception Test, dieser Gefahrenwahrnehmungstest. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, aber das ist die Übersetzung. Ist auch egal. Also, was du bei diesem Test erlebst, ist einfach so ein Video, Ego-Perspektive, Autofahren, ne, also wie so eine Dashcam. Und ab und zu siehst du, dass in dem Video plötzlich irgendwo am Straßenrand eine Gefahr auftritt.
Okay.
Und so dann ist deine Aufgabe, ja, zum Beispiel. Habe ich auch gedacht, zum Beispiel eine Oma, die über die Straße rennt. Ja. Aber dazu gleich mehr. Deine Aufgabe, wenn du eine Gefahr siehst, von der du jetzt erstmal gar nicht weißt, was da kommt, ne? Aber du fährst halt Auto und wenn eine Gefahr ist, musst du klicken mit der Maus. Ne? Also so am Laptop. Und dann klickst du, wenn du eine Gefahr siehst und daran wird dann festgestellt, okay, wie schnell hast du
das? Ist meine Reaktion, genau, okay. Kann man dann auch irgendwie unter Drogen mal probieren und unter Alkoholeinfluss und wenn man sehr müde ist und so und dann wahrscheinlich sehen, oh, nicht so eine super Idee, jetzt ins Auto zu steigen?
Ja, genau. Ja, könnte man mal machen. Man kann den nämlich auch online finden. Was die aber jetzt gemacht haben, die haben ihren Probanden während diesem Gefahrwahrnehmungstest Musik vorgespielt. Von 20 relativ populären Künstlern, die auch regelmäßig im Radio oder gestreamt werden, ne? Also unterschiedliche Playlists von denen. Und du kannst halt bei dem Test Punkte sammeln und dann haben sie am Ende geguckt, so die Durchschnittspunktezahl der Probanden bei all diesen Musiken, die wurde dann ausgerechnet und dann gab es halt ein Ranking, welches Lied die Konzentration am besten gefördert hat. So.
Okay.
Das ist der Hintergrund dieser Studie. Es ist so ein bisschen, naja, es sind irgendwie 17 ProbandInnen. Ich konnte dir auch jetzt nicht in diesem Artikel rausfinden, wie der genaue Ablauf dieser Studie war.
Ja, und es sind halt irgendwie, ne, also es sind ja eh schon unterschiedliche Leute und wie konzentriert sind die ohne Musik und naja, okay, gut. Wie
genau, viel fahren richtig. Die Auto? Aber ist doch egal, wir haben ein schönes Ergebnis. Drake ist der Winner in dem Ranking. Aha. Drake kennst du vielleicht von Hotline Bling Bling, just to call me on myself und da, ne? Also so ein bisschen smooth die Musik, hat die meisten Punkte erreicht. Ariana Grande und Eminem sind auf Platz 2, beide teilen die sich das. Kennst du auch Ariana Grande?
Ja, ich bin gerade so, hä? Okay.
Also so Popmusik.
Ja, okay, also Eminem, naja, Popmusik,
Ja gut, okay. Also ja, Eminem ist natürlich keine Popmusik, aber auf jeden Fall diese Art von Musik. Sie haben auch geguckt, wer auf dem Loser-Platz ist und das ist tatsächlich so klassische Musik. Bach.
Nein.
Bach war am schlechtesten. Also
Bei Bach kann man sich nicht konzentrieren.
Anscheinend nicht. Hat mich auch gewundert irgendwie. Ich dachte, Klassik ist sowas, wo viele Leute so ein bisschen Fokus sind.
Hätte ich auch gedacht. Ich dachte immer, das ist so ein klassisches Genre, was man so Leute beim Lernen hören oder irgendwie. Aha.
Habe ich auch gedacht und deswegen habe ich den Selbstversuch gestartet.
Natürlich.
Ja, klar.
Komm, sag mir, du hast Fakt abgehört und dabei konntest du dich am besten konzentrieren.
Ja, ganz bestimmt. Das hat super geklappt. Ich höre tatsächlich auch Fakt ab beim Autofahren, das habe ich da nicht, weil es ging ja um Musik. So. Und deswegen habe ich mich auf Musik beschränkt.
Okay.
Und ich habe mir diesen Test mal angeguckt. Man kann das halt googeln, ne? Du kriegst dann 3 Videos, ne? Diese Dashcam-Videos, wo du halt siehst, wie du eine Straße entlang fährst. Das ist so ein bisschen GTA-Vibe, habe ich das Gefühl. Und sollst halt mit der Maus klicken. Und ich bin halt komplett durch den Test durchgefallen. Komplett bei jeder Musik.
Was?
Und das ist irgendwie so ein bisschen, also ich weiß auch nicht, es ist so ein bisschen sad. Ich habe bei den ersten beiden Videos habe ich Drake gehört. Da habe ich eine von 5 Gefahren gesehen.
Also Leute, wenn ihr jemals in Bonn zu Fuß unterwegs seid, beware, Sina Kürz ist mit dem Auto unterwegs. Oh Gott.
Ja, ich zweifle wirklich. Also man muss vielleicht dazu sagen, ich bin vielleicht auch nicht repräsentierbar, weil ich meine, ich habe dieses erste Video geguckt und ich war sofort verwirrt.
Weil ich hab, oder?
Ich meine,
repräsentierbar bist du auch nicht, Sina. Niemand kann dich darstellen. Das ist völlig klar. Sollte jemals das Leben der Sina Kürz verfilmt werden, dann wird Sina Kürz in der Hauptrolle, würde ich sagen.
In Deutsch war ich immer eine Niete. Ist okay. Ich bin weder repräsentativ noch repräsentierbar. Egal. Repräsentierbar vor allem. Wie auch immer. Das Problem an diesem Test, weswegen ich glaube, dass mein Ergebnis totaler Schund ist, ich musste erstmal, beim ersten Video war ich schon komplett verwirrt, weil das ist halt ein britischer Test und das war Linksverkehr. Das heißt, ich war erstmal völlig verwirrt, weil ich dachte, warum bin ich so weit links auf der Straße? Und dann dachte ich so, ach so, stimmt. Und dann habe ich wahrscheinlich schon 3 Gefahren irgendwie übersehen. Okay. Und bei manchen Sachen, ich habe es dann nochmal geguckt, es ist irgendwie auch nicht wirklich eine Gefahr, wenn irgendwie in 5 km/h Geschwindigkeit ganz weit weg plötzlich ein Traktor aus so einem Feldweg rauskommt. Also das ist für mich, stellt das keine Gefahr dar. Wenn du durch Köln fährst, bist du wirklich andere Sachen gewohnt. Ich glaube, deswegen habe ich gar nicht erst geklickt. So. Ich fand das so ein bisschen lächerlich. Ich habe die ganze Zeit, wie du sagst, nach so einer Oma oder nach spielenden Kindern oder einem Hirsch gesucht, der irgendwie mir auf die Motorhaube springt. Ist alles nicht passiert. Also das Auto war auch extrem langsam. Ich glaube, deswegen habe ich einfach nie geklickt. Also Drake hat mir überhaupt nicht geholfen. Und beim dritten Video war ich dann, glaube ich, so ein bisschen eingestimmt, dass ich gemerkt habe, okay, das ist eine Gefahr. Ja, dann klicke ich mal. Und da habe ich dann auch 4 von 5 Punkten erreicht. Aber in der Gesamtwertung hat natürlich gar nicht. Ich kann es auf jeden Fall nicht empfehlen.
Also ich bin jetzt neugierig. Ich will das auf jeden Fall machen. Ich will das einmal. Wie lang sind diese Videos dann jeweils?
Nicht lang. Also die sind, glaube ich, so zwei Minuten oder so. Also okay. Es macht auch ein bisschen Spaß. Aber ich weiß nicht, wieso deine Videospiel-Affinität ist. Ich habe halt bei Klicken auch manchmal das Gefühl gehabt, entweder ich schieße oder ich bremse. Und deswegen, das hemmt mich halt ehrlich gesagt zusätzlich.
Ja, okay, das Maus ist bei mir nicht so. Bei mir ist Klicken wirklich so, ich bin so geprimed auf, als Studentin bei irgendwelchen Tests von der psychologischen Fakultät teilnehmen, damit man irgendwie seine Versuchspersonenstunden zusammenkriegt.
Ja, das stimmt. Für mich ist, und da kriegt man ja auch Geld. Klick.
Ja, manchmal kriegt man Geld. Wir haben auch manchmal Schokolade bekommen. Also viele geben einem dann auch Schokolade. Und also es ist so wenig Geld. Als Studi lohnt sich das vielleicht. Ne?
Aber, als Studi hat sich das voll gelohnt. Ja, ich war da auch.
Und man musste, wenn man Psychologie studiert hat, bei uns musste man auch eine bestimmte Anzahl Versuchspersonenstunden haben. Also das war halt wie so ein Trick, ne? damit alle, die Experimente machen, auch genug Versuchspersonen kriegen, müssen alle Studierenden der Psychologie auch Versuchspersonen sein, so, und muss sich das abzeichnen lassen, dann hast du halt am Ende des Semesters, keine Ahnung, 10 Versuchspersonenstunden und alle kriegen halt irgendwie ihre ProbandInnen aus der Studierendenschaft zusammen, was natürlich auch wahnsinnig repräsentativ ist, aber ich meine, es ist halt, um zu üben, wie man eine Studie durchführt, so, ja.
Ja, aber vielleicht war das so bei dieser Studie genauso, dass es einfach die 17 Azubis waren, die da bei Autorate oder wie das heißt, gearbeitet haben. So, ihr macht jetzt hier diesen Gefahrwahrnehmungstest. Ah, okay, ja, mache ich. Kriege ich dann auch ein Stück Schokolade? Ja, kriegst du, kleiner Azubi.
Genau.
Vielleicht war das Gleiche.
Ich krieg 2 Überstunden aufgeschrieben.
Würde ich auch nehmen, statt Schokolade. Wenn ihr auch Bock habt, diesen Gefahr-Risiko-Wahrnehmungstest oder wie auch immer es ist, mit Linksverkehr, also für uns auch ein bisschen, Schwierigkeitsstufe ein bisschen höher, wir packen ihn euch in die Shownotes. Viel Spaß. Passt auf den Traktor auf.
Also, wenn du einen Gefahrenwahrnehmungstest gemacht hast, durchgefallen bist und das gerade total schlimm findest und sauer bist, dann pass auf, es hilft tatsächlich, wenn du aufschreibst, was du scheiße findest, also dieser bekackte, und den Zettel dann zerknüllst oder schredderst. So. Wir sind in Japan und das Studiendesign ist ein bisschen gemein, muss ich sagen. Also bei psychologischen Studien ist es ja so, man muss den ProbandInnen irgendwas erzählen, worum es geht, was nicht stimmt. Sonst klappt ja das Experiment nicht. Ne? So, ja. Also du musst denen immer irgendeine Cover-Story erzählen. Sonst, es sei denn, es geht wirklich nur so um so Reaktionssachen. Aber normalerweise
bei so psychologischen Sachen.
Ja, du musst halt irgendeinen Quatsch erfinden. Ne? So. Mhm. Und hier wollten sie halt gucken, fühlen sich die Leute besser, wenn sie die Sache, die sie wütend gemacht haben, auf so einen Zettel schreiben und den dann zerreißen, zerknüllen, schreddern, irgendwas. Du kannst dann die sagen, hey, wir machen dich gleich wütend und testen dann, was mit dir passiert, weil dann ärgert sich ja niemand. Ne? So. Ja. Also haben die gesagt, schreiben Sie mal Ihre Meinung zu diesem oder jenem gesellschaftlich relevanten Thema auf und das wird dann evaluiert, was Sie da geschrieben haben. So. Und dann kriegst du so ein brutal gemeines Feedback, so, oh mein Gott, wie kann man nur so dumm sein, ja. So richtig, also auch schriftlich, ne. Und natürlich sind dann
alle Leute... In Japan haben die das gemacht?
Bitte? Ja.
In Japan, okay.
Und natürlich sind dann alle Leute stinksauer gewesen und dann sollten sie ihre Wut auf einen Zettel schreiben, also drauf schreiben, worüber sie sauer sind. Und eine Gruppe musste dann den Zettel einfach in so eine Mappe auf den Tisch legen. Eine musste den zerknüllen und wegwerfen und eine durfte ihn sogar schreddern mit so einem, wie heißen die, so ein Aktenvernichter-Ding. So.
Ah, die immer alle haben wollen, wo das so ich sag schon, spaghettifiziert.
Genau,
so kleine,
wie bei Banksy. Ja. So.
Ja, genau.
Und dann wurde eben nochmal gemessen, wie wütend sind die hinterher noch. Und wer den Zettel zerknüllen oder schreddern durfte, war hinterher deutlich entspannter. Also quasi bis auf das Niveau, auf dem sie waren, bevor sie überhaupt wütend gemacht wurden. Also endlich mal was nachgewiesenermaßen funktioniert und was man auch in der Situation wirklich machen kann. Ja, es gibt ja diese 1000 Tipps, das solltest du tun, wenn du wütend bist. Geh joggen oder meditiere oder atme ganz tief durch. Ja, okay, das mache ich halt nicht, wenn ich mich gerade mit meinem Partner streite oder wenn ich auf meinen Chef sauer bin. So, ey, der Sack halst mir gerade schon wieder noch mehr Arbeit auf. Oh, dann gehe ich mal eben eine Runde joggen. So, ja, passiert halt nicht. So.
Das passiert nicht.
So, oder ich streite mich irgendwie und dann so, warte, wir müssen kurz unterbrechen. Ich muss jetzt erstmal 10 Minuten meditieren, damit ich nicht mehr so wütend bin. Also es wäre vielleicht gar nicht so dumm, aber also macht man ja, also weiß nicht, machst du das?
Nein, macht man nicht. Auch wenn Meditieren jetzt mittlerweile ein bisschen verbreiteter ist, dass es sinnvoll ist, aber in dem Moment hält dich jeder für einen Freak, wenn du das machst.
Eben. Dann ist es doch besser, wenn ich so wütende Beschimpfungen auf den Zettel schreiben und zerreißen und schreddern kann oder so. Also ja, wahrscheinlich, vor allem, wenn ich mich irgendwie im Büro aufrege, besser wirklich schreddern und nicht nur zerknüllen. Wer weiß, was das dann hinterher irgendwie, wer das dann findet. Aber
also, die haben ihre Wut aufgeschrieben und dann zerschreddert. Und die waren hinterher weniger wütend.
Genau. Und wer das aufgeschrieben hat und nur auf den Tisch gelegt,
ja,
da hat es nicht so gut funktioniert. Also das war nicht so entlastend. Du musst den Zettel kaputt machen. Das ist so wie, du trennst dich und dann verbrennst du alle Fotos oder genau, zerreißt irgendwelche Sachen von der Person oder
ich
so.
Ich hätte jetzt gerne noch eine dritte Vergleichsgruppe gehabt, in dem sie nichts aufgeschrieben haben, sondern einfach einen Zettel bekommen haben, den sie leer vernichten durften. Also zerknüllen oder geschreddert oder so. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht schon ausreicht. Wenn man es eilig hat und sehr wütend ist, muss man nicht vielleicht erstmal irgendwas aufschreiben. Ja, dann hätten die auch genauso gut den Baseballschläger geben können. Und hier schlagen sie mal die Scheibe ein und geht es ihnen besser? Ja, jetzt ist es wirklich besser.
Ja, wirklich. Das habe ich übrigens mal gesehen. Das wird tatsächlich so, ne, also danke Kapitalismus, es wird tatsächlich angeboten, irgendwo hier in der Gegend muss das sein, dass man auf dem Schrottplatz mit dem Baseballschläger so ein Auto, also so ein Schrottauto zertrümmern darf.
Gibt es extra Räume. Kann man extra Räume buchen. Da ist dann irgendwie so eine Hälfte von einem...
Du weißt Bescheid.
Ja, natürlich. Ich bin auch oft wütend. Habe ich auch oft gesehen. Dann, da steht dann irgendwie ein halbes Auto drin oder irgendwie so Geschirr oder so, was du auch wirklich dann so Teller nehmen kannst und die einfach auf den Boden schlagen kannst und so. Halbe Stunde kostet dann irgendwie 200 Euro oder so. Ich weiß es nicht. Und dann kannst du halt komplett ausrasten. Ist bestimmt auch gut für einen Junggesellenabschied.
Also dafür kann ich mir doch einen Karton mit ollem Geschirr für, keine Ahnung, für 10 Euro auf dem Flohmarkt kaufen und das dann zerschmeißen.
Ja, aber vielleicht reicht dir das Geschirr nicht, Charlotte. Vielleicht hast du irgendwie nach dem 8. Teller, denkst du so, boah, jetzt, das war, also weißt du, wie wenn du was gegessen hast, ne? Wenn du so richtig Bock hattest irgendwie auf Schokolade, dann hast du irgendwie Schokolade gegessen, denkst du, ja, aber das hat mich jetzt noch nicht genug befriedigt, jetzt hätte ich noch gerne Tüte Chips. Und dann kriegst du halt den Baseballschläger und musst nicht nur Geschirr zertrümmern, sondern kannst dann auch noch irgendwie so ein Blechauto irgendwie da 1000 Dellen reinhauen. Ich könnte mir vorstellen, dass da einfach ein größeres Angebot ist an Dingen, wo du deine Wut ablassen kannst.
Ja, das stimmt. Ja, ich muss sagen, also mich würde es auch mehr befriedigen, ein Auto zu zertrümmern als Geschirr. Aber das ist ja auch so ein Ding, ne? Die Wut so richtig rauslassen, weil das auf den Zettel schreiben und das zerreißen, das ist ja, also ich meine, das ist ja irgendwie schon so eine kleine Kompensation, aber das ist ja nicht, ich brülle meine Wut nach außen, ich zertrümmere irgendwas oder so, weil das ja total sozial unerwünscht ist in unserer Gesellschaft. Und ich habe dann nochmal überlegt, vielleicht wäre es auch einfach lustig, wenn man das mal machen würde. Also, ne, so Kleinkinder zum Beispiel, die können das ja noch nicht kontrollieren, ihre Gefühle. Und das, ne, die schmeißen sich ja dann auf den Boden und brüllen und schmeißen alles irgendwie runter. Und jetzt stell dir mal vor, wir würden das auch so machen. Nicht auf den Zettel schreiben, wegatmen, sondern so, nein, Chef, ich will nicht in dieses Kack-Meeting. Das nervt mich, die sind alle so dumm. Und dann auf den Boden werfen und schreien, nein.
Gibt bestimmt Leute, die das machen. Die kommen auch relativ weit in der Karriereleiter, bin ich mir sicher. Aber ich frage mich auch gerade dieses unerwünscht Rumschreien, also es ist eine japanische Studie. Ich glaube, nirgendwo wäre es weniger erwünscht, rumzuschreien, als in Japan. Und ich war ja gerade vor ein paar Wochen, für 2 Wochen in Tokio und Kyoto. Ja. Und die Leute da sind alle so reserviert und so zurückhaltend. Und also im krassen Vergleich zu dieser krassen Neonstadt, wo es auch teilweise da manchmal wirklich extrem laut ist, aber halt auf andere Art und Weise und die Leute sind aber so extrem ruhig. Also ich kann mir auch keinen besseren Ort vorstellen für so eine Studie als eine japanische Studie auf jeden Fall, weil die sich alle so gut zusammenreißen können.
Und dann ist da überall diese unterdrückte Wut und dann kann man die so richtig geil schreddern.
Die hätten noch nicht mal irgendwie fragen müssen nach, schreiben Sie mal Ihre Meinung zu irgendwas auf, sondern einfach, sind Sie wütend? Also wahrscheinlich sind Sie schon mit einer Grundwut da reingekommen. Ja, finde ich sehr cool. Und haben die dann irgendwelche, also was kann man jetzt daraus machen? Könnte man daraus auch, können wir das auch machen als
ja, natürlich.
Konsum?
Also probier doch mal so.
Ey, jeder, der in Therapie ist, hat das schon mal probiert wahrscheinlich, oder? Das ist doch, also für mich klingt es auch so ein bisschen nach einem absoluten Therapie, nach einer absoluten Therapieform, wie man seine Wut irgendwie los wird, alles aufschreiben. Aufschreiben sowieso immer
so. Ja, super. Das kann ich aufschreiben und dann irgendwie zerreißen oder verbrennen. Wie gesagt, ich glaube, das ist, eigentlich ist das so die kontrollierte Form von ich wurde verlassen und verbrenne alle Fotos und zerreiße die Geschenke von der Person.
Ja, also das wussten wir schon vorher, dass das möglich ist, dass das was bringt. Gibt es noch irgendwelche lustigen Facts zu der Studie? Ist da noch irgendwas? Also gibt es da irgendwas so vom Alter oder haben die da noch irgendwas festgestellt, dass irgendwie.
Es waren Studis.
Die auch wieder ein Stück Schokolade bekommen haben.
Wahrscheinlich haben die auch noch ein Stück Schokolade bekommen.
Wie wütend sind sie jetzt? Ah, hier ein Stück Schokolade. Oh, jetzt geht's mir besser.
Okay.
Vielleicht bringt es das auch. Ja. Die Astro-News der Woche auf jeden Fall. Vielleicht hast du es auch schon mitbekommen, Charlotte. Du musst die Spülmaschine nicht mehr ausräumen. Du musst auch nicht mehr deinen nächsten Urlaub buchen und planen. Es ist ein wirklich riesiges schwarzes Loch entdeckt worden in unserer Milchstraße. Und es ist extrem groß und es ist auch extrem nah. Also neu.
Okay, warte. Also bei du musst die Spülmaschine nicht mehr ausräumen, hattest du mich kurz, aber was? Okay, nein, habe ich offensichtlich, ich bin nicht in einer Astroblase, ich habe das offensichtlich nicht mitbekommen, irgendwo habe ich nicht aufgepasst, aber naja, wahrscheinlich hätte ich es mitkriegen können, ne? Okay, das heißt, ich kann mir meine Urlaubsplanung für den Sommer in die Haare schmieren?
Nee, ist eigentlich alles überhaupt kein Problem. Ich weiß nicht, was die Leute machen immer.
Musst du doch die Spülmaschine ausräumen.
Ja, du musst doch die Spülmaschine ausräumen. Es gibt leider doch keine Krise, es geht weiter. Also, es ist einfach ein relativ großes schwarzes Loch. Und das, also sagen wir mal so, das Beunruhigende an dieser Nachricht ist eigentlich nicht, dass wir jetzt irgendwie ein schwarzes Loch irgendwie bei uns in der Nähe haben, was vergleichsweise nah an unserem Sonnensystem dran ist, sondern dass wir es erst jetzt gefunden haben. Das ist eher so ein bisschen das Problem bei schwarzen Löchern.
Also, naja, oh, wo könnte denn vielleicht noch eins sein? So, hinter dem Mond gleich links, upsi.
Ja, genau. Also da ist wahrscheinlich keins so, aber dieses schwarze Loch ist 2000 Lichtjahre entfernt. Was für so astronomische Verhältnisse nicht weit ist, 2000 Lichtjahre.
Aber für meine Spülmaschine zu weit.
Ja, genau. Also dafür ist es zu weit. Das schwarze Loch, was bis jetzt, oder das schwarze Loch, was am nächsten ist zur Erde, ist 1500 Lichtjahre entfernt. Also es gibt auch eins, was noch näher ist. Das ist auch ein bisschen kleiner als jetzt das Neue. Das Neue hat eine Masse von 33 Sonnen. Also es ist 33 mal unsere Sonne. So schwer ist es. Und schwarze Löcher sind ja extrem dicht, also 33 mal die Masse der Sonne zusammengepresst auf, ich weiß nicht, 10 Kilometer oder so. Also das Ding ist relativ dicht. Und das ist das Problem, dass man diese Dinger ja nun mal leider nicht sehen kann, weil es sind schwarze Löcher. Das heißt, nichts kann entkommen, auch nicht das Licht. Und jetzt hat man aber einen Stern entdeckt, der sehr seltsam um einen sehr dunklen Bereich rumgetaumelt ist und hat gesehen, okay, irgendwas zieht diesen Stern an, aber da ist ja nichts, da leuchtet nichts. Aber man kann dann durch die Bahnbewegung von diesem Stern kann man dann berechnen, ah, okay, da muss eine sehr große, sehr dunkle Masse sein, die den Stern anzieht. Okay, was kann es sein? Da wird es ein schwarzes Loch sein. So hat man das Ding entdeckt. Und das ist so ein bisschen problematisch, finde ich immer. Oder was heißt problematisch? Aber es ist so ein bisschen unangenehm, wenn man denkt, okay, da ist ein riesiges stellares schwarzes Loch, 33 Sonnenmassen groß, es ist nicht weit weg. Was ist denn dann sonst noch so, was wir vielleicht noch nicht gesehen haben? Warum fällt uns das erst jetzt auf? Das ist immer so ein bisschen unangenehm, dass schwarze Löcher einfach nicht so gut zu sehen sind.
Ja. Ja, okay, gibt es denn da, fällt uns eine Lösung ein, Sina? Also ich meine, der Himmel wird ja beobachtet. Das ist ja jetzt nicht so, als würden nicht ständig alle möglichen Sterne und ihre Bewegungen beobachtet. Und dann könnte einem ja eben sowas auffallen, wie, oh, dieser Stern, der bewegt sich aber ein bisschen seltsam. Der, wie hast du gesagt, der taumelt so ein bisschen. Der...
Also ich finde,
also das heißt, eigentlich müssen wir nach besoffenen Sternen Ausschau halten oder gibt es noch andere Hinweise,
besoffene Sterne
die uns sagen, da in der Nähe, da könnte irgendwas so, da stimmt was nicht.
Ja, also besoffene Sterne sind, glaube ich, somit die beste Möglichkeit, um zu schauen, ob da irgendwie ein schwarzes Loch in der Nähe ist. Manche schwarzen Löcher haben ja auch schon ein bisschen Materie um sich herum gesammelt. Es gibt hier diese berühmten Fotos. 2019 war, glaube ich, das so das erste Foto von einem schwarzen Loch. Vielleicht erinnerst du dich, das ist einfach, ihr könnt es ja mal googeln. Schwarzes Loch kommt eigentlich dann immer direkt dieses Bild von diesem schwarzen Fleck, wo ganz viel oranges Licht drumherum ist, das ist dann Materie, die gerade schon eingesaugt wird und die oder die um das schwarze Loch drumherum fliegt und so stark beschleunigt wird, dass sie sich extrem erhitzt und dann anfängt zu leuchten und dann sieht man halt diese Materie. Das Ding einfach am Weltall, was immer alle vergessen, wenn so eine Nachricht wie da ist ein schwarzes Loch kommt, ist, es ist so unfassbar scheiße groß und alles ist so krank weit weg voneinander, dass es eigentlich völlig egal ist, was da irgendwo 2000 Lichtjahre entfernt ist. Es ist alles so weit weg, dass wir sowieso nie irgendwie für unsere menschlichen Maßstäbe da in die Nähe kommen.
Aber ich meine, also wenn wir dann sagen, ja gut, das ist da irgendwo da ganz weit hinten und da kommen wir sowieso nicht hin, dann ist es halt auch nicht, also es ist zwar schön zu wissen, ne, weil Wissenschaft ist Wissenschaft und so, aber die Sachen um uns herum, beobachten wir die vielleicht etwas genauer, ja, um festzustellen, falls da irgendwann mal so ein schwarzes Loch und so?
Ja, also das ist, glaube ich, also wenn die jetzt ein schwarzes Loch...
Also es würde schon auffallen,
das
oder?
Das würde, glaube ich, stark auffallen. Wenn wir jetzt ein schwarzes Loch hinterm Sat... Das Ding ist, glaube ich, also schwarze Löcher sind ja an sich von ihrer Anziehungskraft her erstmal jetzt nicht so problematisch, wie ihr Ruf es immer sagt. Nur wenn du nah dran kommst, wird die Anziehungskraft unangenehm. Aber ansonsten...
Ja, aber was heißt nah dran beim schwarzen Loch?
Nah dran, ne? Heißt, so. Ja, kommt halt aufs schwarze Loch an, wie groß es ist, ne? Aber zum Beispiel gibt es immer so diesen schönen Vergleich, wenn du unsere Sonne einfach mal austauschst mit einem schwarzen Loch, was die gleiche Masse hat, ne? Also so gleich schwer, dann ändert sich für uns nichts, außer dass es relativ dunkel plötzlich ist.
Außer es dunkel ist.
Genau, aber wir bleiben trotzdem auf unserer Umlaufbahn und fliegen drumherum. Also es wird nicht das gesamte Sonnensystem plötzlich auf diesen zentralen Punkt im Sonnensystem draufstürzen. Es ändert sich erstmal nichts. Das ist so das Ding, weswegen schwarze Löcher, es tut mir immer total leid für die schwarzen Löcher, weil sie sind eigentlich gar nicht so schlimm. Nur wenn du halt sehr, sehr nah dran kommst, dann wird es halt irgendwann unangenehm. Dann ist die Schwerkraft ein bisschen zu stark. Aber wir würden das
okay,
schon...
Okay, dann brechen wir jetzt hier mit einer Lanze für die schwarzen Löcher und sagen, es ist alles gar nicht so schlimm. Die schwarzen Löcher, die sind was ganz Tolles und die wollen uns eigentlich natürlich auch gar nichts Böses. Und so gefährlich wie ihr Ruf sind sie eigentlich gar nicht. Das müssen wir mit Haien. Also schwarze Löcher sind die Haie des Weltalls.
Das ist gut. Das finde ich gut. Das sollten wir verbreiten. Genau, weil Haie, hilf mir, Haie sind auch nur gefährlich, wenn man nah dran ist.
Nee, das meinte ich jetzt nicht, sondern ich meinte, Haie sind nicht so gefährlich wie ihr Ruf. Also ich meine, ja, es ist nicht so eine gute Idee, neben einem Hai ins Wasser zu hüpfen und zu sagen, guck mal, hier habe ich mich geschnitten am Finger, willst du mal riechen? aber es ist nicht so, dass unglaublich viele Leute durch Haiangriffe sterben. So, es passiert und das ist furchtbar, aber es ist einfach nicht so, wie der weiße Hai uns glauben machen will.
Richtig, und es sterben auch echt wenig Leute durch schwarze Löcher. Tatsächlich, wir hatten es doch mal in der Folge, sterben mehr Menschen durch Sandburgen als durch schwarze Löcher. Ist auch etwas, ist ein Fakt, muss man auch mal sagen. Durch schwarze Löcher sterben extrem wenig Leute.
Sina, ich möchte deine Welt noch ein bisschen schöner machen. Und dich informieren, dass es einen Vogel gibt, der Schwefelmaskentyrann heißt.
Den kenne ich natürlich, den gemeinen Schwefelmaskentyrann, also ganz bekannte Vogelart. Schwefelmaskentyrann.
Genau. Und der Schwefelmaskentyrann, es wird noch besser, träumt von Beef mit seinen Nachbarn.
Der träumt von Beef von den anderen Schwefelmaskentyrannen.
Ja, genau. Das ist nicht schön.
Ja, das ist schön, nur dass er, also klingt nach einem Albtraum für den kleinen süßen Vogel, oder? Ich habe ihn gerade mal gegoogelt.
Wahrscheinlich.
Also der Name ist unfassbar, es passt nicht, der ist aber wirklich sehr, sehr süß. Was ist das für ein Vogel?
Ja, also pass auf, der Schwefelmaskentyrann, das werde ich noch ein paar Mal sagen, lebt in Mexiko, Mittel- und Südamerika. Er ist, Achtung, ein lauter, geselliger Vogel.
So wie wir.
Er ist ein Sperlingsvogel und ich sag mal so Amselgröße ungefähr. Okay. Ne? So. Dieser Vogel ist das Studienobjekt von Gabriel Medlin, Professor für die Physik biologischer Systeme an der Uni von Buenos Aires. So, was ist die Physik biologischer Systeme? In diesem Fall, wie bewegt sich der Stimmapparat von Vögeln? Also hier diese, wie heißt das, warte mal.
Sozusagen die Stimmbänder oder?
Die Stimmbänder, ja, das heißt irgendwie anders bei Vögeln, habe ich leider vergessen.
Die Muskulatur,
und
die
genau, wie bewegt sich das? Und wie entsteht dann da der Ton dadurch, dass da Luft durchkommt und die Bewegung dieser Stimmapparatur? Ne? Also das heißt, was ist der physikalische Vorgang dahinter, dass der Vogel singt? So. Der Typ untersucht seit entspannt mal 20 Jahren, was in der Kehle und mit der Stimme von Vögeln passiert, damit sie einen Sound produzieren. Und jetzt kann er das modellieren. So, also er weiß jetzt, wie es geht und konnte ein Modell bauen, was das hörbar macht, was dieser Vogel im Schlaf sagt, also singt. So.
Im Schlaf. Ach so, weil er im...
Im Schlaf.
Weil er das
genau
beobachtet hat.
Weil er träumt. Genau, pass auf. Der Vogel träumt und der Vogel träumt vom Singen. So. Zum Hintergrund, wir wissen ja, auch wir trainieren im Schlaf Muskeln und Bewegungsabläufe. Ne? Also wenn wir träumen, dass wir, keine Ahnung, wenn du träumst, dass du bestimmte Bewegungsabläufe machst, wie Tennis spielen oder so, dann trainierst du wirklich die neuronalen Bahnen, die für diese Bewegungsabläufe zuständig sind. Und auch die Muskulatur wird mittrainiert. So, da hatten wir auch schon mal so ein paar Sachen bei Fakt ab drüber.
Das ist auch abgefahren. Und nur kleine Side-Note, das ist ja auch so, dass man das wirklich, dass man Dinge lernen kann, wenn man so beim Träumen das einfach macht.
Okay, genau. Sorry. Und bei Vögeln ist es wohl zum Teil auch so, also die bewegen auch ihre Muskulatur im Schlaf, und zwar eben diese Stimmmuskulatur, diese Kehlmuskulatur. Und bei Vögeln, das wusste man auch schon, sind im Schlaf die gleichen neuronalen Netzwerke aktiv, wie wenn sie wach sind und singen. Also die Idee liegt nahe, dass sie auch vom Singen träumen. Mhm. So. Wir träumen ja auch von Dingen, die wir im Alltag machen. Ne? So. Und dann gibt es eine Technik, die heißt Elektromyographie. Da misst man die elektrische Aktivität von Muskelfasern. Also in diesem Fall, was bewegt sich in der Kehle des Schwefelmaskentyranns im Schlaf? So. Dann haben sie diese Daten genommen und nachmodelliert, wie klingt das, was der Vogel da im Schlaf singt. So. Und festgestellt, es ist ein Triller, den benutzt er, wenn er sein Territorium verteidigt.
Ah.
Er ist sehr kurz, deswegen habe ich es hier mehrfach hintereinander gelegt. Hör dir das mal an.
Synthetisch oder echt?
Das ist der Vogelruf synthetisch. So, das war der künstliche. Und so hört sich jetzt der echte Ruf an, wenn dieser Vogel sein Territorium verteidigt. Findest du, ist es nah dran?
Naja, also, schwierig. Ich habe ja vor nicht allzu langer Zeit einen Vogelstimmenkurs gemacht.
Das ist so geil.
Alle denken immer, ich könnte jetzt einen Vogel imitieren, aber es war anders. Es war, dass ich durch den Wald gehe und sage, das ist dieser Vogel und den Vogel, den ich da höre, das ist der und der Vogel. Das habe ich gemacht. Und dieser Vogelruf in echt klingt jetzt für mich ein bisschen, also es klingt, finde ich, ein bisschen ähnlich, weil es ja beides so staccato-mäßig ist, so vom Rhythmus her, aber dieser synthetische Vogelruf, das waren auch so mehrere hintereinander.
Ja,
ne?
Das habe ich jetzt extra gemacht. Also die haben halt einen synthetisiert und ich habe die jetzt extra hintereinander gelegt, damit man das ein bisschen hören kann.
Ja, nee, aber dann würde ich sagen, es klingt schon ähnlich. Also ähnlich klingt es ja, oder?
Ja, also fand ich nämlich auch. Ich habe mich die Tage durch sehr viele Vogelrufdatenbanken geklickt, um diesen echten Ruf überhaupt zu finden, weil es gibt sehr viele Aufnahmen.
Die Amsel findet man schnell wahrscheinlich.
Es ist auch nicht schwer, den Schwefelmaskentyrann zu finden tatsächlich, aber man findet halt mehr so den Gesang und dann den Morgen und dann den Balz und hast du nicht gesehen, aber diesen Triller, den der macht, um Artgenossen zu vertreiben oder zu sagen, hier, das ist meins, Alter, das war nicht so leicht zu finden. So, ich hoffe, das ist jetzt auch wirklich das Richtige. Gibt es unter euch da draußen irgendwo eine Biologin, einen Biologen, eine Person, die spezialisiert ist auf den Verteidigungsruf des Schwefelmaskentyranns und ich habe das jetzt falsch gemacht. Ja, bitte sagt mir Bescheid und schickt mir die richtige Aufnahme. Dann korrigieren wir das natürlich sehr gerne.
Die noch bekloppter sind nach Vögeln als wir. Ja. Genau.
Kann ja auch sein. Und also irgendwie ist es, finde ich es schon geil, dass man das hörbar machen kann. So beim zum letzten Mal jetzt Schwefelmaskentyrann. Aber sollte man diese Technik weiter verfolgen? Weil.
Ich finde es auch ein bisschen gruselig.
Eben.
Ja.
Ich möchte nicht, dass anhand meiner Muskelbewegungen in der Kehle jemand nachvollziehen kann, was ich im Schlaf so an Bullshit von mir gebe. Also,
ja, es
zum Beispiel, diese Woche, das stimmt wirklich, ja, ich habe geträumt, du, Julia und ich würden in einer WG wohnen und Eneas wohnte irgendwie aber da, wo er wirklich wohnt, keine Ahnung warum. Und wir waren aber alle zusammen und haben einen Segelkurs gemacht. Ja, das ist auch eine super Idee.
Zu viert?
Genau, wir haben zu viert einen Segelkurs gemacht. Ich werde brutal seekrank. Ja, ich würde im Leben keinen Segelkurs machen, aber gut. Und dann mussten wir zur Abschlussprüfung und mussten irgendwie es war schon so Abend und es wurde irgendwie stürmisch, aber wir mussten trotzdem zu unserer Abschlussprüfung und so durch so eine Dünenlandschaft. Und das war ganz schwierig und irgendwie auch bedrohlich, weil es ganz dramatische Konsequenzen gegeben hätte, wenn wir zu spät gekommen wären zu dieser Prüfung. So, und den Rest behalte ich jetzt lieber für mich. Und jetzt verstehst du, warum ich nicht möchte, dass irgendjemand hörbar machen kann, was ich im Schlaf von mir gebe.
Ja, weil das ist so, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, man sagt ja immer, die Gedanken sind frei und die kann niemand kontrollieren und so. Und ich finde, Träume gehören auch dazu. Und auch wenn man natürlich irgendwie nicht zu seine Träume kann, weil es ja irgendwie einfach irgendwas ist, was das bekloppte Unterbewusstsein einfach denkt, ich verarbeite das jetzt so und so und so. Aber trotzdem sind das ja Dinge, die man, die man auch selbst entscheiden möchte, ob man die erzählt oder nicht. Also vielleicht ist das jetzt wirklich, wenn dieser synthetische Schwefelmaskentyrann-Ruf jetzt irgendwie veröffentlicht wird und das hört ein anderer Schwefelmaskentyrann und der kennt den auch noch und denkt, das ist ja komisch, dass der das und das gesagt hat. Also hat der ein warum motzt der denn hier so rum? Hat der ein Problem mit seinem Nachbarn? Also,
dann geht die Gerüchteküche
los. Das ist ja
auch
für seinen Ruf blöd.
Ja, und der Schwefelmaskentyrann kann keinen Zettel schreiben, wo draufsteht, worüber er so sauer ist und den dann zerreißen.
Ja, dann haben wir wieder was gelernt über wütende Vögel und wie wütende menschliche Vögel ihre Wut auch irgendwie vielleicht eindämmen können, indem sie was schreiben.
Ich werde es auf jeden Fall mal probieren, glaube ich.
Ja.
Also ich werde das mal testen versus so übliche Sachen wie ins Kissen boxen, einmal laut brüllen und joggen gehen.
Und dann machst du ein Ranking.
Dann mache ich ein Ranking. Und dann mache ich diesen komischen Fahrtest, hier den Gefahren-Dingsbums-Test. Und dann gucken wir mal, ob ich den wütend besser mache oder weniger gut.
Ich finde, das wäre auch eine tolle Rubrik für Fakt ab, wenn wir einfach mal ein Studien-Crossover machen. Das heißt, du wirst wütend wegen einem, wie heißt der Vogel?
Schwefelmaskentyrann.
Genau, also wir spielen dir durchgehend, Charlotte, den Schwefelmaskentyrann, den Alarmruf durch. Dann wirst du wütend. Dann schreibst du bitte, während du Drake oder Ariana Grande hörst, einen Zettel über deine Wut über den Schwefelmaskentyrann. Und dann werfen wir den, dann darfst du den Zettel in ein schwarzes Loch werfen und dann gucken wir, ob es dir besser geht.
Geil. Okay, das planen wir
das nächste Mal. Das ist das Themencrossover.
Das ist super.
SWR, wir brauchen mehr Budget.
Ja, genau. Bis dann.
Gut. Tschüss.
Tschüss.
Redaktion Martin Gramlich und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Hey, hier ist Charlotte nochmal. Wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch. In Opa lass reden spricht Marco mit seinem Opa Jo. Opa Jo ist 1939 geboren und erzählt Marco immer schon viel über den Krieg und die Zeit danach in der DDR, wo er aufgewachsen ist. Und Marco hat immer mal wieder das Gefühl, irgendwas ist da in der Familiengeschichte nicht so ganz stimmig. Irgendwie waren sie keine Nazis und dann waren sie aber doch Nazis. Und in der DDR oder nicht in der DDR, flüchten oder nicht flüchten, und darüber sprechen sie dann so. Warum hat Marcos Uropa dann doch in der Wehrmacht gedient? Wie war die Flucht in den Westen? Opa, lass reden, hört ihr in der ARD-Audiothek und wo ihr sonst so Podcasts hört.